Let's Talk Change. Dein Blick hinter die Kulissen der grünen Transformation von DWR Eco mit deinem Moderator David Wortmann. Legen wir los mit...
Mit Wolf Lotter. Grüß dich, Wolf. Hallo.
Hallo, David.
Du bist ja wirklich ein Vielschreiber. Also ich habe dich jetzt schon seit einiger Zeit immer ganz weit oben auf meiner Bücherstapelliste. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht alle deine Bücher gelesen. Zuletzt kam Echt raus, davor Die Gestörten. Ein Buch, was ich auch mit großer Begeisterung gelesen habe, Zusammenhänge. Kannst du einfach mal für diejenigen, die vielleicht noch nicht so richtig in dein Werk eingestiegen sind, vielleicht mal erzählen, was ist nur der große rote Faden deiner Themen?
Transformation, ganz einfach. Transformation seit 35 Jahren ist alles, was ich schreibe, hat mit Transformation zu tun. Und zwar auf der Meter-Meter-Ebene sozusagen. Oder mir wäre es sogar lieber im Keller, wo das Fundament ist, wo die Dinge stehen. Die Beschreibung, was im Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft eigentlich los ist mit uns. Welche andere Kultur da ist, welche andere Form von Arbeit, welche andere Form von Organisationen wir bräuchten und welches andere Denken wir bräuchten dazu. Das ist ja eine ganze Menge. Ich sehe mich so als Kellerkind dieser Transformation.
Ein Kellerkind. Aber dann fangen wir doch mal sehr grundsätzlich an, weil ich glaube, es lohnt sich doch immer mal wieder auch mal so ein bisschen mal sich rauszuzoomen und zu schauen, worüber reden wir denn eigentlich? Und von wo nach wo wollen und müssen und sollten wir uns denn transformieren? Und vor allen Dingen, wer ist denn dieses Wir?
Ja, gut. Wir ist schon mal das Allerwichtigste. Wir haben heute nicht mehr vorwiegend eine Industriegesellschaft vor uns, aber eine vollständige Industriekultur, insbesondere in Deutschland, weil Deutschland sich historisch ebenso aus dieser Industrienationrolle ableitet. Das war seit dem 19. Jahrhundert so. Das ist ein ganz maßgeblicher Punkt bei der Einigung sozusagen zu diesem Kaiserreich, war ja die preußische Industrialisierung und der Wohlstand. Und dann kommt man sozusagen nach allen Niederlagen, die man hat, kommt man immer nur industriell hoch. Nicht auch dieses Wirtschaftswunder ist diese Geschäftigkeit, von der Hannah Arendt spricht, die Deutschen so in sich haben. Sie glauben, sie können mit Fleiß alles ausbügeln. Das Problem ist allerdings, dass Fleiß bedeutet, dass man immer dasselbe macht. Mhm. Ja. Und der Haken dabei ist natürlich, dass man im Kreis geht. Und das merken wir, glaube ich, heute ganz, ganz deutlich. Also wir sind ja gerade wieder dabei, die Fortschritte der ökologischen, der ökonomischen Transformation, der Transformation von Arbeit wieder rückgängig zu machen, weil es Leute gibt, die behaupten, es ginge gar nicht anders. Und das ist so der deutsche Klassiker.
Aber jetzt hast du es sehr stark auf Deutschland bezogen. Dann vielleicht doch nochmal die Frage, vielleicht auch ein bisschen, ja, von meiner Seite zumindest provozierend. Jetzt kann man natürlich sagen, Deutschland ist immer noch einer der größten Wirtschaftsnationen. Uns geht es unglaublich gut. Der Wohlstand ist stark verbreitet. Und die Transformation ist ja jetzt nicht ein rein deutsches Thema, sondern es ist eigentlich ein globales Thema, wenn man die großen Krisen denken, ja, Klimakrise und so weiter und so fort. Warum ziehst du jetzt sozusagen dieses deutsche Spezifikum dort hervor, dass du sagst, dass es gerade den Deutschen schwerfällt, sich zu transformieren, obwohl wir doch eigentlich relativ gut dastehen?
Wir stehen relativ gut da, weil wir fast doppelt so viele Wissensarbeitende mittlerweile haben als Industriearbeiter, nur wird das nicht klar. Das heißt, ich ziehe deshalb so über diese Leitkultur des Industriellen her, weil sie etwas ist, was gar nicht mehr existiert, aber in den Köpfen sozusagen so massiv verankert ist, dass das Handeln selbst der Leute, die transformationsaffin sind, sich immer wieder an dem ausrichtet, was diese Massenproduktion und was diese Industriegesellschaft zu glauben braucht. Das ist ein Paradox, aber wir erleben es ja auch gerade in der Regierung wieder, die Stärkung der Grundstoffindustrie zu Lasten aller wissensökonomischen Fragen. Und das ist natürlich schon ein kultureller Defekt.
Okay, aber dann würde ich doch ganz gerne meine Frage doch nochmal wiederholen. Also von wo nach wo wollen wir uns denn transformieren? Wahrscheinlich sprichst du auch das Leitbild natürlich der planetaren Grenzen schlussendlich auch an, dass wir, egal wo wir uns jetzt hin transformieren, sondern das Zielbild müsste etwas sein, was uns innerhalb dieser planetarischen Grenzen auch hält.
Exakt. Das bedeutet aber, dass wir zunächst einmal mit einer Produktionsweise aufhören müssen, die auf Quantität setzt und nicht auf Qualität. Und das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte. In der Ökonomie gibt es ja diesen Trend, alle saturierten Märkte, und ich bleibe jetzt ganz nüchtern industrialistisch sozusagen, drängen dazu, dass sie die Qualität erhöhen, nicht die Quantität. Das kriegen wir nicht sehr gut hin, das muss man ganz offen sagen. Sonst wären wir sozusagen aus einer Gesellschaft ausgeschieden, die nicht mehr spezifisch den Konsum fördert, sondern die Qualität und die Nachhaltigkeit, das heißt die Langfristigkeit von Produkten. Tatsächlich ist die Hardware-Langfristigkeit ganz, ganz gering. Also alles, was Produkte angeht und Güter angeht, ist gering. Und was noch tragischer ist, der Intervall der Service oder der Dienstleistungs- oder Wissensqualität ist viel zu langsam. Also ich sage es jetzt mal ganz einfach nochmal, du bräuchtest ein Handy, auf dem du immer neue Software aufspielen kannst, aber du brauchst kein neues Handy. Und die Software ist das Wissen und der Umgang damit, die Frage, wie man damit umgeht. Und die Hardware ist das, was langfristig da ist.
Und, also mit anderen Worten, die Drecksarbeit dürfen die anderen machen? Oder ich bleibe jetzt mal in diesem Provokationsmodus
hier gerade mal drin. Also ich bin sehr dankbar. Wir haben ja, darf ich ein bisschen rausspringen sozusagen in unsere doch kleine absolut. Welt und einen Vergleich anstellen mit etwas, was ja immer verglichen wird: China. Mhm. Ja, mhm. China ist natürlich eine von außen gesehen klassische Industrienation. China definiert sich selber aber in diesem Programm Made in China, das sie sich gegeben haben, als künftige und bereits in Transformation befindliche Wissensökonomie, die es schaffen muss, von der Quantität in die Qualität zu kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, Kinder, ja, das ist alles schöne Propaganda, aber das ist durchaus ernst gemeint, wenn wir uns anschauen, wie die Durchdringung von Innovationstiefen sind in China, welche Produkte die haben, die wir gar nicht mehr zustande kriegen. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Gadgets, sondern von ganz elementaren Fragen. Bei der Elektromobilität ist es jedem klar, aber das geht noch viel, viel weiter. Also es gibt das erklärte Ziel zu sagen, wir kriegen das auch nur hin, ganz ohne die Tonalität, die wir haben bei diesem Thema, wenn wir mit Ressourcen anders umgehen und wenn wir vor allen Dingen mit der Ressource Wissen anders umgehen, sonst kriegen wir hier ein Problem.
Aber wenn wir jetzt bei China mal bleiben als Beispiel, da kann man ja auch dem entgegenstellen, das läuft natürlich auch zulasten von anderen Themen und Trends. Also wenn ich jetzt an die, Zwangsarbeitsthematik der Solarindustrie beispielsweise denke, wenn wir an die großen Umweltskandale denken, die ja trotzdem stattfinden. Und also das Ganze kommt dann nicht ohne einen gewissen Preis.
Das Ganze kommt nicht ohne einen gewissen Preis, wobei ich glaube, dass natürlich diese Frage, diese Dualität von ich bleibe Industrienation und habe die Massenproduktion, das ist ja bei uns auch der Fall. Ich habe auch ein Wachstum in dieser Massenproduktion und gleichzeitig transformiere ich allmählich rüber zur Qualität, natürlich voller Paradoxien ist. Und das muss uns, glaube ich, auch klar werden. Es gibt nicht den Stichtag, an dem wir sagen, wir sind ab hier sauber, wir sind ab hier ökologisch, wir sind ab hier nachhaltig, sondern was wir machen können, ist im Grunde genommen in kleinen Schritten, tatsächlich kleinen Einheiten, darüber nachzudenken, wie wir es hinkriegen, die Qualität so zu erhöhen, dass wir zumindest mal im Bereich Produkte und Güter eine nachhaltige Basis haben und dass wir ganz intensiv darauf gucken, wie können wir sozusagen diese Güterbasis, diese Hardwarebasis durch Wissensbasis, durch Ideen füllen. Mhm. Das ist das Ziel. Und wenn ich natürlich immer nur sage, es geht mir eigentlich nur darum, dass die Leute jedes Jahr ein Handy kaufen und es geht mir eigentlich nur darum, dass die Karre nach 5 Jahren im Eimer ist, dann kriege ich das natürlich nicht hin. Also mit den klassischen industriellen Methoden kriege ich es nicht hin.
Aber wenn wir jetzt mal historisch das ein bisschen weiter aufspannen, du bist ja auch sehr stark schon im 19. Jahrhundert vorhin gerade gestartet und wenn wir es ein bisschen mal in die Zukunft auch denken, dann kann man doch wahrscheinlich schon die These aufstellen, dass diese Innovationskarawane zumindest historisch betrachtet immer weiterzieht. Also die in Großbritannien ging die Industrialisierung los, dann irgendwann mit der deutschen Eisenbahn ist es in Deutschland in Zeiten der Gründerzeiten ja unter Bismarck ja schon sehr, sehr stark ganz, ganz groß geworden. Klar, dann gab es natürlich den Zweiten Weltkrieg und danach aus den Ruinen sozusagen heraus, war Deutschland ja auch wieder mit Made in Germany eine Innovationsgesellschaft. Jetzt China, aber selbst bei China merkt man ja auch, dass da die Karawane inzwischen weiterzieht nach Kambodscha, nach Vietnam und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir das jetzt so ein bisschen global und in längeren historischen Zügen auch denken, müssen wir doch eigentlich uns als Weltgesellschaft definieren und schauen, wo entstehen jetzt die neuen Innovationshubs in der Zukunft und wie können wir uns insgesamt als Weltgesellschaft in eine solche, ja, sagen wir mal, transformierte Gesellschaft beamen, die in den planetarischen Grenzen auch lebt.
Schwupps, und schon sind wir wieder in Deutschland sozusagen. Wenn die Frage ist, dass diese Innovation immer weiterzieht und jetzt China auch nicht mehr die Number One ist, was ich ja sehe und zu dem ich ja komplett zustimme, dann heißt es ja, dass wenn die Industrialisierung und die Massenproduktionsgesellschaft an ein bestimmtes Sättigungslimit gerät, und das wird ja auch in Kambodscha der Fall sein, auch in Vietnam der Fall sein, in Indien der Fall sein, auch wenn das
vielleicht dauert. Vielleicht
jetzt
irgendwann mal Afrika sein.
Ja. Afrika, genau. dann heißt das ja umso mehr, dass wir hier in Deutschland dieses industrialistische Prinzip aufgeben sollten und beispielsweise eine Produktion haben sollten, die so fortschrittlich ist, dass alle anderen sie auch haben möchten. Also wenn man schon sozusagen eine kulturelle Affinität zur Produktion hat, dann wünschte ich mir die nachhaltigste, die digitalisierteste übrigens auch, also die klügste Produktion, die es überhaupt gibt, die smarteste Produktion, die es überhaupt gibt und nicht dieses Festhalten an der Grundstoffindustrie, das wir so massiv haben und dass wir in den Industriestrategien auch der Grünen wiederfinden, was ich skandalös finde.
Mhm. Aber jetzt haben wir doch einen kleinen Schönheitsfehler, jetzt auch nochmal historisch und global betrachtet. Denn in einer idealen Welt haben wir natürlich diese internationale Arbeitsteilung, die Innovationskarawane zieht irgendwie weiter. Jetzt erleben wir in diesen Jahren, dass wir wirklich große geopolitische Herausforderungen haben. Und auf einmal sind wir vor der Frage gestellt, ja, was ist denn nun, wenn jetzt China tatsächlich Taiwan überfällt? Wie wollen wir uns politisch verhalten? Wie ist, wenn sich da jetzt in Russland und möglicherweise auch in anderen Regionen, dass sich alles noch weiter zuspitzt. Das heißt, wir sind dann doch ein Stück weit wieder auf uns selber zurückgeworfen und müssen gucken, dass wir selber resilient werden und dann vielleicht dann doch wieder in die Industrieproduktion einsteigen.
Ja, das finde ich ja auch. Ich finde nur, dass das Einsteigen in die Industrieproduktion in Deutschland sollte nicht der Wiedereinstieg sein, im Sinne von, wir knüpfen jetzt an das an, was vorher war und halten das am Leben, sondern in einer neuen, einer wirklich neuen revolutionären, wenn du so willst, Industrie, die zeigt, wie es auch geht. Ja, wenn ich mir heute eine deutsche Automobilfabrik ansehe, und vielleicht gucken wir da zu wenig hin, ist die bereits fast menschenleer. Ja, also tatsächlich ist es so, dass dort sozusagen Prozesse abgearbeitet werden, wie in allen industriellen Bereichen. Und dann wäre noch die Frage, wenn das alles ist und vielleicht schaffen wir es, eine Produktion hinzukriegen, die tatsächlich personalisiert ist, das heißt langfristig Probleme lösen kann, die viel genauer eingeht auf detaillierte Probleme, die nicht mehr so normiert und standardisiert ist wie die alte, die dann immer nur über den Kamm schert und dann den berühmten Sachzwang in der Produktion erzeugt. Das ist nämlich einer der Gründe, warum so wenig passiert. Gucken wir zum Beispiel mal auf die Treibstoffe. Wenn ich wenig Innovation habe, wenn ich wenig Alternativen habe, dann komme ich immer am Ende bei dieser Geschichte raus, ja, das reicht nicht und da brauche ich doch noch die Fossilen und ich brauche natürlich die alten Fossilen und ich brauche nichts Neues. Also man kriegt sozusagen nichts mehr auf die Reihe. Mhm. Diversität in der Produktion, entschuldige.
Nee, alles gut. Also wo kommt das denn her, dieses Denken? Weil wir haben ja, und viele wissen ja auch, die hier schon länger zuhören, ich bin ja auch sehr stark in diesem Bereich der erneuerbaren Energien, sagen wir mal wirtschaftlich, unternehmerisch auch sozialisiert worden, habe im Prinzip einen Industriezweig bekommen, der ja schon sehr stark von Innovationen gelebt hat. Da ist auch sehr viel passiert. Trotzdem ist man immer sozusagen in diesem Rechtfertigungsdilemma drin, weil man irgendwie die Alternative ist und man hat sich auch lange vorhalten lassen müssen, Deutschland darf nicht schneller werden als die, die nachkommen. Und das war ja immer das Argument gewesen. Aber jetzt ist es ja so, dass Deutschland das tatsächlich auch hinterherhinkt. Also wie kommt es, dass wir diesen, ja sagen wir mal, Strukturkonservatismus dann doch noch in diesen Köpfen haben? Oder ist das reiner Lobbyismus der alten Industrie, die sich da ihre Bahn bricht?
Also ich glaube, dass Lobbyismus eine Rolle spielt, aber ist nicht die treibende Kraft. Die treibende Kraft ist eine Kultur, die sagt, stelle dich auf die Seite des Bewährten. Ja, und das heißt natürlich auch immer, mach keine Experimente, versuche nicht sozusagen Alternativen zu suchen, versuche nicht Vielfalt zu erschließen und ähnliches mehr. Nun ist das aber das Betriebssystem der erfolgreichen Industrie auch im 19. Jahrhundert gewesen. Die sind ja nicht sitzen geblieben und sind zurück zum Gutshof, sondern gesagt, wir machen was Neues. Und dann sind wir sozusagen in etwas drin, was ganz, ganz schwierig zu kommunizieren ist, weil es dann wieder politisch ganz, ganz schwierig wird, so Reizwörter wie Unternehmertum auftauchen. Aber das ist der Punkt. Unternehmerisch sein heißt ja nicht, dass ich jetzt sozusagen quasi immer der Ausbeuter bin, der Böse bin, obwohl es in unserer Kultur so ist. Und ich kann ja auch der Experimentierende sein, der Forschende sein, der Vorangehende oder die Vorangehende natürlich. Und all diese Dinge sind nicht in unserem Kopf. Wir sind eine stark an Autoritäten und Gewohnheiten orientierte Kultur. Also Biedermeier eigentlich, ja, das ist sozusagen nach wie vor das Ideal. Leg dich mit niemandem an, versuche auch nicht Fehler zu machen und versuche auch nichts zu lernen eigentlich. Das ist eine Sache, die uns, glaube ich, grundlegend jetzt auch von den aufstrebenden Ländern in Asien sehr, sehr stark unterscheidet, wo es ein anderes Bild gibt von Lernen.
Der österreichische Wissenschaftler Schumpeter hat ja uns zumindest im Bereich der Unternehmen und der Wirtschaft ja eigentlich gesagt, dass dieser kreative Zerstörmechanismus ein sehr wirksamer Mechanismus ist, um immer wieder zu neuen Innovationen auch zu kommen. Das funktioniert, ist auch einigermaßen, glaube ich, auf der Unternehmensebene ja auch akzeptiert. Die Disruption, die Startups, Unternehmen, die sich selber disruptieren, damit sie nicht von anderen disruptiert werden. Also fehlt uns eigentlich genau dieses Denken in der Gesellschaft, im Staat selber, weil wir einfach dann doch zu biedermeierhaftig dann in unserem Staatswesen festhalten, an unseren Institutionen festhalten und eigentlich dann unsere Institutionen uns so stark dominieren, dass eigentlich diese Innovationskraft, die aus diesem Zerstörer sozusagen, aus der Zerstörerdynamik eigentlich kommt, dass die sich gar nicht dann entwickeln kann.
Ja, das glaube ich mit Fußnote. Schumpeter hat ja mit seiner kreativen Zerstörung nicht gemeint, dass wir alles über Bord werfen, sondern dass wir Inventur machen sollten für das, was Neues, Gutes, Bewährtes und das zusammenbringen und dann in Alternativen denken. Also ein klassisch aufgeklärtes Programm. Es ist sozusagen Moderne pur, wo ich mir einfach hinsetze und sage, Kinder, wenn das, was ich habe, nicht gut genug ist oder ich finde es auch langweilig oder whatever, und es richtet Schaden an, dann muss ich doch die ganze Zeit darüber nachdenken, wie ich es verbessern kann. Das ist die eigentliche Idee. Und das wird automatisch dazu führen, dass das Alte verschwindet, peu à peu. Nicht revolutionär, ja, sondern im Grunde genommen evolutionär, also in kleinen Schritten. Das Zweite ist, glaube ich, und das ist auch ein Merkmal unserer Kultur, ist Vorsicht. Nicht? Das hat historische Gründe, also nichts riskieren und auch sozusagen ein geringes zivilgesellschaftliches Selbstbewusstsein. Nicht? Also wenn ich mir das immer ansehe, in Frankreich steht es nicht besser da, aber in der Frage, wie Dinge neu diskutiert werden, sind die natürlich wesentlich dynamischer, weil es eine andere zivilgesellschaftliche Grundlage gibt. In Deutschland sagt man, warten wir mal ab, was die Regierung sagt.
Ja, also ich höre sehr viel, auch durchaus konstruktive Kulturkritik ja auch durch. Kannst du denn positive Beispiele international nennen, wo du sagst, da könnten wir uns doch einiges mal abschauen und auch von denen lernen?
Also ich bin dazu geworden eigentlich durch Anschauung ein großer Fan von Kalifornien. Ja, also nicht nur den USA insgesamt, weil die haben natürlich diese postindustriellen Probleme im Rust Belt natürlich genauso wie wir und sie unterscheiden sich kaum. Aber Kalifornien ist natürlich ein großartiges Beispiel dafür, wie man sowohl ökologisch als auch in der Digitalisierung natürlich, als auch in der KI, als auch in der gesellschaftlichen Entwicklung eines Landes Dinge bewusst machen kann, die anderswo stagnieren. Und für mich ist dieses Republic of California tatsächlich jetzt mittlerweile schon ein eigener Kulturbegriff geworden. Da funktioniert das sehr gut. Ich glaube sogar, auch wenn es jetzt erstaunlich klingt, dass natürlich auch die chinesische Opposition, die es ja gibt, die Leute, die sozusagen zu den Aufsteigern und auch zu den Alternativenmachern gehören, in diesem scheinbar so geschlossenen System, das sind in der Regel die besser gebildeten und auch wohlhabenderen, Hongkong, Shenzhen und so weiter. Und die werden ja ständig auch weiter produziert. Wir dürfen das nicht vergessen. Dass die auch eine ganz, ganz wesentliche Grundlage für diese Revolution der Diversity in den Ideen haben sein werden. Und in Indien ist das, glaube ich, sehr ähnlich. Man sieht es nicht so einfach, weil die Regierungen sehr autoritär sind. Aber was unter diesen autoritären Decken ist, und da ist der Lack manchmal sehr, sehr dünn, das gibt mir viel Anlass zur Hoffnung.
Interessant ist tatsächlich das kalifornische Beispiel ja auch, weil du hast es ja selber gerade gesagt, ist ja eigentlich jetzt nicht per se die amerikanische Kultur ist, sondern man kann ja schon so ein bisschen die These aufstellen, dass sich da auch so ein globaler Melting Pot sich ja herausgebildet hat. Wenn man nämlich genau mal hinschaut, sind es ja gar nicht jetzt die Amerikaner der dritten, vierten, fünften Generation, sondern Es sind ja die eingewanderten Inder oder die eingewanderten Chinesen und sonst wie. Und das ist ja dann schon interessant, wie viel aus Diversität auch entstehen kann.
Oder genommen, das Interessante daran ist, ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Strengt euch an, wo ich sage, die große intellektuelle Leistung ist die eigentliche Leistung unserer Zeit, nicht mehr die physische Anstrengung. Und da kommt das auch immer wieder vor. Im Silicon Valley sind es ja die Einwandererkinder, gerade die armen Kinder, die etwas Schwieriges studiert haben, nämlich Informatik, MINT-Fächer, was die vierte, fünfte Generation der angestammten Amerikaner gar nicht mehr so wollte. Und ich glaube, es ist so. Und es hat damit zu tun, dass man sich dann die Dinge sucht, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind, um sich durchzusetzen. Ein klassisches Muster übrigens der Migration der Erfolgreichen in allen Kulturen, auch im 19. Jahrhundert. Die Unternehmer, die wirklich was vorangebracht waren, waren ganz, also Kinder armer Leute, machen wir wirklich echt arme Schweine, die gerade diese Chance hatten, das umzusetzen. Und die mussten dann und wollten dann auch müssen, sozusagen, etwas umzusetzen, was andere nicht angefasst haben, weil sie zu bequem waren. Und ich glaube, dass Wohlstand schon bequem macht. Ich weiß, das klingt jetzt sehr konservativ und das hört man die ganze Zeit. Ich möchte auch nicht, dass wir aus der Not heraus klüger werden, sondern aus der Vernunft. Aber tatsächlich ist es so, dass Wohlstand geistig natürlich auch dazu führt, dass wir uns mit 9 bis 5 zufrieden geben und dann machen wir einen netten Job und denken ans Wochenende. Und das genügt natürlich nicht, um die Probleme zu bewältigen.
Das ist ja vielleicht auch noch meine zweite Antwort auf die Frage, die ich zu Beginn unseres Gesprächs vorhin ja auch hatte. Uns geht es doch eigentlich gut und warum müssen wir uns denn eigentlich transformieren? Aber es ist ja genau dieser Wohlstand, der uns dann doch sehr satt macht und wenig hungrig macht. Und ich wollte eigentlich gar nicht so sehr jetzt in das folgende, sagen wir mal, Thema jetzt abgleiten, aber ich finde es jetzt trotzdem doch mal sehr interessant, das mit dir zu besprechen, wie du auf das Thema AI schaust, also künstliche Intelligenz. Ja. Also wie stark ist das denn jetzt eine Herausforderung, vielleicht sogar auch eine Chance, gerade für Gesellschaften wie Deutschland, die ja doch in diese Bequemlichkeit so ein bisschen abgerutscht sind? Und heißt das, dass wir jetzt noch bequemer werden und noch fauler werden und die Gefahr da ist, dass wir noch stärker disruptiert werden, nämlich durch Technologie? Oder ist das vielleicht sogar auch eine Chance?
Ich glaube, dass es eine Chance sein kann, wenn man richtig auf die KI guckt, so was sie eigentlich ist. Und da darf ich jetzt nochmal ganz kurz in den Keller gehen und mal sagen, was
du bist
ist
ja das Kellerkind, hast du ja gesagt. Das Kellerkind. Doch mal rein, genau.
Gucken wir uns mal an, was da unten sozusagen diese ganze Hütte zusammenhält, ja, über die wir reden. KI ist, im Grunde genommen gibt es eine schwache KI, eine starke KI, die denkt, gibt es nicht. Und diese schwache KI ist ein weiterer Automatisierungsschritt in einer langen Geschichte der Automatisierung in der Menschheit, insbesondere seit der industriellen Revolution. Digitalisierung hat uns bis jetzt ja auch nichts Eigenes gebracht, sondern reproduziert alte mechanische und analoge Technologien, mischt die ab, resampled die sozusagen, aber sie macht nichts originär Neues. Und genauso ist es mit der schwachen KI und die starke KI können wir als Science Fiction echt mal auf die Seite legen. Ich glaube, dass in einer Welt, in der man nicht definieren kann, was natürliche Intelligenz ist, und das kann die Forschung nicht, kannst du auch nicht definieren, was starke künstliche Intelligenz sein kann. Also das ist einfach Quatsch. Man kann eigentlich auch nur reproduzieren, was man kennt oder was schon im Original vorhanden ist. Ja, die Chancen sind da, aber dann würde das bedeuten, dass wir eine Allgemeinbildung brauchen, fast so, ich sage, einen digitalen Humanismus haben es einige genannt, der in der Lage ist, tatsächlich zu sagen, wer ist Master und wer ist Servant in diesem Spiel. Ich habe vor kurzem ein Seminar gemacht in Berlin und da hat jemand an die Wand geschrieben, meine größte Angst ist, dass wir mit der KI nicht Schritt halten können. Und ich bin relativ cholerisch manchmal, richtig aus der Hose gesprungen, weil ich gesagt habe, was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein wirklich ängstlicher Quatsch? Warum müssen wir mit einer Technologie, die wir geschaffen haben, Schritt halten? Das Gegenteil ist richtig. Wir brauchen das Selbstbewusstsein zu sagen, dieses Ding ist unser Werkzeug und hat uns zu dienen. Und Computer und KI sind nichts anderes als das. Und dann muss man über Strukturen reden, da muss man über Allgemeinbildung reden und über Zugänge reden. Ich glaube, das ist einer der Felder, wo wir ganz, ganz schwach sind im Bildungsbereich, einmal klar zu machen, was ist denn der Kram, über den wir hier die ganze Zeit reden und wozu ist er da? Notfalls empfehle ich dann immer Space Odyssey von Stanley Kubrick, wo HAL 9000 dann die Zähne gezogen werden. Das muss man gesehen haben, dann weiß man, wie man es macht.
Trotzdem steht die Frage ja im Raum, ob die sogenannte Singularität, also der Zeitpunkt, wo sozusagen wir in einen Kipppunkt hineingekommen sind und AI, Digitalisierung einen solchen selbst dynamischen Prozess aufgenommen haben, dass wir es gar nicht mehr aufholen können, beziehungsweise auch gar nicht mehr verstehen, ob dieser Punkt nicht schon längst erreicht worden ist.
Nicht. Ich glaube nicht, dass wir sozusagen der Spielball unserer Automaten sind und auch nicht werden. Weil letztlich, erstens einmal sind wir weit weg, nochmals von einer starken KI. Selbst wenn wir einen Punkt erreichen sollten in ferner Zukunft, an dem die KI so intelligent ist wie wir, Ja, bei allen Zweifeln, die ich über die menschliche Intelligenz durchaus habe. Aber wenn es soweit sein sollte, dann ist sie immer noch ein Teil von uns. Das heißt, letzten Endes ist es eine Prothese, die wir geschaffen haben. Und deshalb verstehe ich diesen Dualismus nicht ganz. Es ist ungefähr so, wie wenn ich darüber rede, ob jetzt eine Armprothese oder eine Beinprothese ein Teil von mir ist oder nicht. Ja, also man benutzt sie, um sozusagen zu laufen und das Ganze aufrechtzuerhalten. Und es ist ohne Zweifel ein menschliches Werkzeug, ein menschliches Produkt. Und wenn wir in ferner Zukunft irgendwann mal dazu kommen, dass es eine denkende KI gibt, dann ist sie Teil unseres Selbst. Also es ist so wie diese Gehirnchip-Geschichte, nicht? Also man kann natürlich sagen, da wird dir was Fremdes eingepflanzt, und dann kannst du auch sagen, damit kannst du sozusagen deine eigene Menschlichkeit verlängern und lebst auch länger.
Kommen wir doch mal wieder zurück zur ökologischen Frage, die ja vor allen Dingen auch mich sehr stark immer beschäftigt. Schaffen wir es noch, uns als Weltgesellschaft, als deutsche Gesellschaft so zu disruptieren, dass wir hinten raus eben nicht vom physischen System, sprich vom Klima, selber disruptiert werden?
Das schaffen wir. Ich bin diesbezüglich optimistisch, wobei mein Optimismus jetzt tatsächlich auch ein politischer Optimismus ist, wenn ich das so sagen darf, und politisch in dem Sinne, dass ich es politisch meine. Ich glaube nicht, dass uns zu starker Pessimismus weiterbringt. Im Gegenteil, wir haben viele Jahre hinter uns, in denen die Warnungen über die Hitze, über die Erderwärmung, über die Erderhitzung so massiv waren, erlebt, und die Reaktion der Leute war im Grunde genommen, dass sie immer lauter offiziell nicken und immer weniger teilhaben an diesen Prozessen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir sehen müssen. Es gibt immer zwei Teile, eine Vorderbühne und eine Hinterbühne.
Also ein Alarmismus, der uns stumpf gemacht hat.
Es hat gesagt, aber es hat damit was zu tun, und es hat auch vor allen Dingen damit zu tun, wie Medien mit dem Thema umgehen. Wenn ich mir das ansehe, dass natürlich diese geilen Schlagzeilen, dass wir bald alle tot sind, dann sagen alle, na klar, also ich bin auch dafür, dass wir sofort was machen. Und dann fliegen sie dreimal im Jahr nach Mallorca hinten rum, ja. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel ansieht, wie der Absatz von Verbrennungsmotoren wieder ist, ja, dann ist es genauso. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was zum Teufel ist die Diskrepanz zwischen den offiziellen Ansagen, ich möchte was gegen die Erderhitzung unternehmen in der Bevölkerung, wo alle oder die meisten dafür sind, und dem eigenen Verhalten. Und das ist das Interessante. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch über andere Transformationsebenen reden, denn die Transformation von der Industriegesellschaft, von der Mitmachgesellschaft sozusagen. Ja, also es gibt ja diese Psychologie der Massen von Le Bon, das empfehle ich auch immer, uralt, aber sehr, sehr gut, von dieser Massengesellschaft in eine personalisiertere, selbstverantwortlichere Gesellschaft. Das wird viel dazu beitragen können, dass wir dann nicht nach Mallorca fliegen und vielleicht auch mal selber das Licht abschalten, statt es zu delegieren an irgendeine Übergesellschaft, an irgendein Wir, das es so gar nicht gibt.
Gut, aber wir sind natürlich auch Opfer dieses, sagen wir mal, psychologischen Effektes, dass wir den Eindruck haben, wir selber als Einzelner können wenig tun. Deswegen machen wir jetzt noch so ein bisschen die Party. Und gleichzeitig hoffen wir darauf, dass sich irgendwo dann doch irgendwas politischer nochmal ändert. Aber das Problem ist ja so groß und so global und die Nationalstaaten inzwischen so schwach, da fragt man sich, wer soll denn da noch etwas regeln? Die Vereinten Nationen werden es nicht können.
Nee, die werden es nicht können. Ich glaube auch, dass jede andere Organisation es nicht kann. Und deshalb ist es umso wichtiger, wieder an die Individualität zu appellieren, was politisch nicht opportun war. Ich meine, ich komme ja auch aus der politischen Linken, und da war der Begriff Individualität immer ein Schimpfwort. Ja, und jetzt stehen wir da sozusagen in einer Gesellschaft, die das ja auch von den Industrialisten immer gehört hat, die sozusagen jetzt auch von den Industriekapitalisten auch immer gehört hat. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind ein Kollektiv, wir sind eine Betriebsgemeinschaft und den ganzen Quatsch, ohne Verantwortung einzunehmen. Und das sind die Früchte, die wir jetzt ernten sozusagen politisch aus den alten politischen Systemen. Deshalb braucht man einen dritten Weg, eine dritte Überlegung, um rauszukommen aus dem Dilemma und einen, ich sage jetzt mal, sozialen Individualismus zu finden, ja, der einerseits, und das ist ja kein Widerspruch, weiß, dass sozusagen ein selbstbewusstes Individuum immer auch eine selbstbewusste Gesellschaft, Gemeinschaft gebiert, in unterschiedlichen Projekten natürlich, aber dass das kein Widerspruch ist. Und das haben wir überhaupt nicht drauf. Und deshalb sagt jeder, ich kann doch nichts tun. Ich bin viel zu schwach. Was soll ich machen? Ich lasse mir lieber von meinem Chef sagen, was ich von 9 bis 5 zu tun habe. Und ich lasse mir lieber von meiner Regierung erklären, wann ich das Licht abzudrehen habe. That's the point.
Also wir brauchen eine grüne Konsumgesellschaft, in der es absolut sexy ist, ein Solarmodul anzuschaffen, in der es total attraktiv ist, auch mal nicht in Urlaub zu fahren und vielleicht mehr auf individuelle Achtsamkeit zu achten, ressourcenärmer zu leben. Also wirklich ein Bewusstseinswandel.
Kalifornien, ja, also wo du es einfach, wenn du da rumläufst, also es kein Prestige mehr ist, sozusagen den dicksten Wagen zu haben, sondern auch mal ein E-Mobil zu fahren oder vor allen Dingen ein E-Mobil zu fahren und auch die Verantwortung hast, dass du, wenn du Vorstand deines Unternehmens bist und rausgehst und die Klimaanlage abschaltest, ja, das gibt's auch. Ne?
Also aber wie kommen wir denn dorthin, Wolf? Also ohne, dass es dort jetzt den moralischen Zeigefinger gibt, über den sind wir ja auch immer sehr häufig gestolpert, weil ne, die ökologische Linke hat das ja auch immer sehr gerne gemacht, ohne jetzt auf den Start zu warten. Wie kommen wir denn dorthin und vor allen Dingen auch on time? Ja, wir wissen, wie stark die Klimakrise galoppiert.
Üben, üben, üben. Was anderes weiß ich auch nicht, sozusagen. Also man kann im Grunde genommen nur immer wieder appellieren daran und die positiven Aspekte dieser ja auch Freiheitsgesellschaft, sich selbst entscheiden zu können, hervorzuheben. Das geht dann schon in die richtige Richtung, da bin ich ziemlich sicher. Was offensichtlich nur sehr beschränkt funktioniert, sind die Limitierungen durch nur Regeln, nur Preise, nur Märkte. Das geht so nicht. Das sehen wir immer wieder. Und es, weil es immer diese Rückfälle gibt. Also wir haben, ich habe ja auch schon geglaubt, okay, das läuft jetzt so und ich werde jetzt nicht mehr regelkritisch sein und auch nicht mehr die hohen Steuern und Abgaben kritisieren. Nee, aber es gibt sofort den Rückfall und das ist einfach nicht im Kopf drin. Selbstverantwortung fängt dort an, wo du einen Nutzen davon hast. Also Interessen lügen nicht.
Da kommen wir dann wieder ganz schnell zur deutschen Gesellschaft zurück, der es wahrscheinlich dann doch am schwersten fallen wird, diesen eigenen Individualismus zu entdecken, die Liberalität zu entdecken. Also die Liberalität im Sinne von Eigenverantwortung und tatsächlich auch eigene Ziele zu erreichen, die diesem grünen oder planetarischen Zielen auch entsprechen.
Ganz genau. Also ich habe vor kurzem das Buch von Bundespräsident Steinmeier gelesen, Wir. Also der Titel ist verräterisch. Dieses Wir ist tatsächlich dieses Pluralis Majestatis. Ja, also das ist immer sozusagen, wir ist immer der, der die Macht hat. Wir ist der CEO, wir ist die politische Macht, die Regierung. Und dann erklären sie immer, wie die Gemeinschaften zu funktionieren haben. Ich hätte mir ehrlich gesagt vom Bundespräsidenten in dieser Lage ein Buch gewünscht, das heißt Selbstverantwortung. Und zwar ohne Zeigefinger, Selbstverantwortung oder Selbstbestimmung, wäre auch mal hübsch. Das wäre zeitgemäß, aber dieses Wir und dieses Appellieren in einem zerfallenden Nationalstaat, ja, ist einfach total absurd, weil darum geht es gerade nicht.
Mhm. Also wir brauchen den zivilen Ungehorsam und bist du damit ein heimlicher Fan der Klimakleber?
Ja, natürlich. Also ich finde zum Beispiel, ich bin nicht mehr heimlich, ich war am Anfang skeptisch, weil ich finde, dass zum Beispiel auch Schaden angerichtet werden kann, wenn du einfach eine Straße blockierst, einfach so. Ich glaube, dass generell, was passiert durch den zivilen Ungehorsam und durch diese Selbstorganisation von Widerstand, etwas ausgebrochen ist, was ganz, ganz wichtig ist, dass man zeigt, dass man sich das nicht gefallen lassen sollte. Das gilt übrigens für die ganze Generation Z. Ja, die ja auch ein bisschen Rabatz machen in den Unternehmen und sagen, okay, ihr könnt es von uns verlangen, aber wir machen das nicht. Ja, und das finde ich ziemlich großartig, dass sozusagen automatisch, warum auch immer, das Motiv spielt in diesem Fall gar keine Rolle, eine Veränderung in der Arbeitswelt kommt, wo die Abnicker, Mitmacher, Mitläufer eben nicht mehr das Sagen haben und nicht mehr die Widerständigen sozusagen unterbuttern können, sondern tatsächlich die Leute über Wasser kriegen, die auch Fragen haben und diese Fragen auch formulieren.
Wolfgang, ganz herzlichen Dank. Ein streitbarer Geist bist du. Ich habe eine Menge gelernt. Ich glaube, viele sollen das auch tun, indem sie insbesondere auch deine Bücher lesen. Du bist ein fleißiger X- oder Twitter-Nutzer, also auch sehr herzerfrischend immer zu lesen, was du schreibst. Die Bücher habe ich gerade schon genannt, Zusammenhänge, das hat mich begeistert, auch die Gestörten und jetzt zuletzt Echt. Schaut einfach mal nach, kauft diese Bücher und diskutiert mit. Ganz herzlichen Dank, Frau Flotter.
Ich danke dir.
Das war's. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn's so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer hinter die Kulissen schauen möchtest, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.